wenn es die Ausstellung gibt, dann ist natürlich super, wenn ich das sehe und überlegen kann, wie überträgt die sich aufs Buch, weil ich eigentlich wichtig finde, wie sie die Dinge inszeniert.
Sophie Gall ist eine Büchermacherin und Sophie Gall denkt auch in Buchform, wenn sie Arbeiten konzipiert.
Ganz zu Beginn, quasi erster, zweiter, dritter Satz, hat sie klar gemacht, das ist ein Ausstellungskatalog und du hast freie Hand, das ist euer Buch.
Wer Sophie Gall ist als Privatperson und wer Sophie Gall ist als Künstlerin und ob diese Rollen unterschiedlich sind oder nicht, das wissen wir einfach nicht.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Laura, nach unserem kleinen Exkurs in die Welt der Schallplatte sind wir heute wieder hier, um ein Buch zu besprechen. Du hast eines ausgewählt und mitgebracht. Willst du gleich mit der Buchbeschreibung anfangen?
Das will ich. Vor mir liegt ein Buch, das ist ca. 28 cm hoch und 24 cm breit, sprich ein bisschen weniger hoch als ein A4, dafür ein bisschen breiter. Es ist ein Buch, das ein ganz softes Cover hat und eine Klappe hinten und vorne. Öffne ich das Buch, starte ich mit Textseiten, gefolgt von 4 Kapiteln, die ich gut erkenne, und zwar, weil die Seiten von diesen 4 Kapiteln farbig bedruckt sind, ganz flächig. Das sind Pastellfarben, unterbrochen mit schwarzen Seiten. Der letzte Teil des Buches sind wieder reine Textseiten mit Referenzbildern. Auf der Rückseite des Buches habe ich 2 Textteile. Das eine sagt Walker Art Center und dann ein Zitat, und das lese ich vor. «We arrive in the front of Café Florian. He says that we must part. I try to photograph him. He holds his hand up to hide his face and cries. No, that's against the rules.» Das ist der Text auf der Rückseite. Drehe ich das Buch wieder um, sehe ich eine Schwarz-Weiß-Fotografie und die soeben beschriebene Person, diese Situation sehe ich auf dem Bild. Es ist die Silhouette einer Person und verschwommen die Hand, die ausgestreckt ist und sich zur Kamera hin bewegt, also das Bild eigentlich abblocken will. Darunter der Text Sophie Gall, Overshare. Dieses Schwarz-Weiß-Bild ist hinterlegt mit einem aprikofarbenen Feld. Das Buch ist ein sehr klar gestaltetes Buch, das eine sehr komplexe Arbeit beinhaltet oder wiedergibt. Und das Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe, gibt schon einige Hinweise. Es geht um Fotografie, Begegnungen und Text. Die Publikationen in meinen Händen befasst sich nämlich mit dem Werk der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Gall. Sophie Gall wurde 1953 geboren und ihre Arbeiten sind regelmäßig in größeren Institutionen in Europa zu sehen. Von Sophie Gall habe ich selber auch 3 Bücher zu Hause, also es ist jemand, der mich schon länger begleitet. Und die Bücher, die ich aber zu Hause habe, sind ganz anders als das, was hier auf dem Pult liegt. Was aber typisch ist für Sophie Gall, ist, sie arbeitet nicht nur in künstlerischen Werken, die für Museen geschaffen werden oder für Ausstellungen, sondern eben auch im Mediumbuch. Jonas, du kennst die Arbeit von Sophie Gall.
Sie begleitet mich aus der Ferne schon eine ganze Weile, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick in ihr Schaffen, in ihr Werk geben. So wie ich es in Erinnerung habe, gibt sich Sophie Gall bei ganz vielen ihrer Werke auch so Regeln, die sie befolgen muss, so eine ganz konzeptionelle Herangehensweise, oder?
Genau, ich habe am Anfang gesagt, Konzeptkünstlerin Sophie Gall, und auch dieser Text, den ich vorgelesen habe vom Backcover, da steht «No, that's against the rules». Und Rules oder Regeln, System ist etwas, das zentral ist bei ihr, weil sie sich oft eigentlich so einen Plan oder ein Regelwerk zurechtlegt, innerhalb dessen dann die Arbeiten entstehen. Um Sophie Galls künstlerisches Schaffen zu beschreiben, würde ich verschiedene Wörter benutzen, die man aber, glaube ich, besser nicht singulär verwendet. Konzeptkunst, Fotografie und auch Literatur. Ihre Werke manifestieren sich nämlich einerseits fotografisch, aber werden eigentlich immer von Text begleitet. Jonas, ich versuche dir nun The Blind zu erklären. Es ist eine Arbeit von 1986. The Blind ist eine Arbeit, für die Sophie Gall Menschen interviewt hat, die von Geburt an blind sind. Und aus diesen Interviews entstand ein Textausschnitt, ein Satz oder ein Textelement. Dazu kommt dann ein Porträt der erblindeten Person und Fotografien, die sie assoziativ zum Text gemacht hat. Es können 3 sein, es können aber auch 5, 6 sein. Diese verschiedenen Teile zeigt sie dann so, dass jedes Element einzeln gerahmt ist und so ein mehrteiliges Werk entsteht. Ich habe jetzt das gewählt, weil es für mich ziemlich repräsentativ ist für dieses Text-Bild-Zusammenspiel bei Sophie Gall. Und inhaltlich bewegt sich die Arbeit von der französischen Künstlerin zwischen den Grenzen von Realität und Fiktion, zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, sowie auch Kunst und das Leben an und für sich. Die Arbeiten orientieren sich oft an anderen Personen, wie eben zum Beispiel bei The Blind. Und man könnte jetzt zwar sagen, es geht um diese Personen, aber am Ende, wenn man dann genau hinschaut, ist es oft so, dass es eigentlich um Sophie Gall selbst geht, also eher um sie als um das Subjekt, das dargestellt wird. Was ich nun beschrieben habe, sind die Werke, wie man sie in einer Ausstellung antreffen würde. Wir sprechen aber ja hier über ein Buch. Und das Buch ist ein Ausstellungskatalog. Es ist kein Artistbook, es ist keine Monographie. Es entstand zur gleichnamigen Ausstellung Overshare im Walker Art Center in Minneapolis. Die Ausstellung wurde von Henriette Huldisch kuratiert. Sie ist auch die Herausgeberin des Buches. Und wir wollten aber nicht nach Minneapolis reisen. Das war uns ein bisschen zu weit. Wir haben das Glück, dass das Fotomuseum Winterthur 2019 zusammen mit dem Kunstmuseum Thun eine Übersichtsausstellung von Sophie Gall zeigte. Der Titel der Ausstellung war «Un certain regard».
Ja, ich habe die Ausstellung damals leider verpasst. Hattest du die Möglichkeit, sie zu sehen?
Ich war da und es war eine sehr tolle Eröffnung. Ich wusste nicht, dass ich Stefan Eicher-Fan bin. Er hat nämlich an dieser Eröffnung im Winterthur ein Konzert gegeben, anlässlich der Ausstellungseröffnung, weil die beiden, also Sophie Gall und Stefan Eicher, sind Nachbarn in Südfrankreich, glaube ich. Wir zwei haben dann die Chance genutzt und sind nach Winterthur gereist und haben mit Nadine Wirtlisbach gesprochen. Sie ist seit 2018 Direktorin des Fotomuseums Winterthur. Vorher leitete sie das Fotoforum Pascal in Biel und war langjährige Betreiberin von Siegraum für Kunst. Und aufmerksame Hörerinnen merken vielleicht, Nadine und ich haben Siegraum für Kunst eine längere Zeit zusammen geleitet. Heute arbeitet Nadine Wirtlisbach mit ihrem Team an Ausstellungen, Recherchen, digitalen Formaten und Publikationen mit Fokus auf sozialen Fragen, fotografischen Phänomenen und wie diese von vernetzten Bildern und digitalen Medien beeinflusst werden.
Ja, eine dieser Personen durften wir ja schon interviewen. Mit Doris Gassert haben wir in Folge 2 über das Buch Hashtag Ingrid, über die Macht der Algorithmen und über das vernetzte Bild gesprochen.
Genau, und Nadine Wirtlisbach als Kuratorin der damaligen Ausstellung von Sophie Gall hat uns im frischen gebauten und renovierten Fotomuseum Winterthur empfangen.
Wir steigen mit einer etwas allgemeinen Frage ein. Was war deine kuratorische Überlegung und deine Motivation, Sophie Gall am Fotomuseum Winterthur zu zeigen?
Also so wie bei jedem kuratorischen Entscheid ist sicher das grundsätzliche Interesse an dieser Künstlerin gewesen. Sophie Gall hat eine sehr eigenständige Sprache und einen sehr eigenständigen Umgang mit dem Fotografischen. Das war einer der Gründe, also immer quasi diese Leidenschaft, auch ein Werk noch besser kennenzulernen und es einer Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Und ein anderes wichtiges Argument war, dass obschon Sophie Gall auf Französisch schreibt und wirkt, war Sophie Gall noch nie wirklich in der Schweiz präsent. Nicht mit einer Einzelausstellung. Und für uns war es wie klar, es ist eine sehr wichtige Position in der zeitgenössischen Kunst, die mit Fotografie arbeitet, noch nie in der Schweiz. Und deswegen haben wir sie angefragt, ob sie mit uns eine Ausstellung realisieren möchte. Ich muss aber sagen, dass auch aufgrund ihrer Nähe zu Stefan Eicher diese Kooperation zustande gekommen ist. Stefan Eicher hat dann gesagt, hey, das Fotomuseum Winterthur ist ein toller Ort. Überlegt ihr das? Und Sophie Gall ist ja als Konzeptkünstlerin sehr stark in Museen auch für Kunst unterwegs. Sie ist eine Geschichtenerzählerin und manchmal denke ich, für sie ist diese Institution, was die genau macht und tut, ist für sie wirklich zweitrangig. Es interessiert sie wirklich das Framework.
Was ist denn das Framework, das ihr bietet?
Eigentlich eine carte blanche. Also wir haben ziemlich schnell im Gespräch gemerkt, dass sie sehr viele Ideen hat. Es hat sie interessiert, dass das Gebäude eine gewisse Offenheit hat. Die Räume sind wirklich White Cube, zwar ein Industriebau, der schon Charakter hat, aber doch sehr neutral in einer bestimmten Art und Weise zu lesen. Das hat sie interessiert. Und ziemlich schnell war klar, dass es bestimmte Werkgruppen gibt, die Sinn machen in den Räumen, also wirklich so dramaturgisch. Und ich war wirklich eigentlich eine Verbündete in dieser Zusammenarbeit, dass wir gesagt haben, ja, die Räume so und so, das macht Sinn. Aber sie hatte schon eine sehr klare Vorstellung, wie sie das gerne hätte. Und wir fanden das interessant und sind einfach auch mitgegangen in diesem Prozess dann.
Zuerst zur Sophie-Glas-Praxis. Diese wird oft als grenzüberschreitend beschrieben, wenn sie Details aus ihrem Leben preisgibt oder auch sehr nahe an das Leben von anderen herangeht. Und diese Momente, die dann je nach Gesellschaft mehr oder weniger als überschreitend wahrgenommen werden, basieren bei ihr ja aber immer auf ästhetischen Entscheidungen und konzeptuellen Rahmenbedingungen. Die Frage, wer mit dem Bild von wem was erzählen kann, ist auch ein Thema, mit dem ihr euch am Fotomuseum stark beschäftigt. Wie ordnest du dies ein?
Vielleicht können wir damit beginnen, kurz etwas darüber zu sagen, dass sich die Rezeption von Sophie Glas Werk über die letzten Jahre extrem verändert hat. Also sie ist insofern eine Künstlerin, die aus einem feministischen Verständnis, wie sie als Künstlerin wirkt, sich immer weiterentwickelt hat. Und die Rezeption dazu, die hat sich verändert. Also ich würde sagen, dass viele Leute heute kritischer auf das Werk blicken und auch auf bestimmte Arbeiten, egal ob es die Suite Venetienne, die auch im Buch besprochen wird, sich handelt oder um The Sleepers. Die Arbeiten sind unterschiedlich wahrgenommen worden und eben es hat eine Art verstärkte kritische Besprechung gegeben, aber eigentlich erst in den letzten Jahren. Und was ich ganz wichtig finde, ist immer noch ein bisschen die Frage, welche Grenzen werden zu welchem Zeitpunkt und auch vor allem von wem überschritten. Und es ist schon so, dass vieles, was wir sehen als Betrachtende, hängt eigentlich damit zusammen, was für Informationen wir dazu von der Künstlerin selber erhalten. Denn wenn du jetzt das ganz genau wissen willst, im Kontext des Rechtes am eigenen Bild, ist es ja schon auch so, dass viele Personen, denen sie gefolgt ist, dass man diese Personen gar nicht sieht. Also man sieht das Gesicht nicht, man sieht die Person vielleicht von hinten. Und ich glaube, das ist ein ziemlich zentraler Punkt. Also wenn man jetzt das über die Fotografielinse anschaut, dann ist es nicht so, dass sie über das fotografische Bild dieses Geheimnis lüftet, sondern eigentlich über die Erzählung. Ganz oft hängt es damit zusammen, was wir als Betrachtende mit diesen Narrationen machen und nicht unbedingt mit dem, was wirklich Gall über die Fotografie zeigt. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel die Arbeit Les Aveugles, wo man die blinden Menschen tatsächlich auch porträtiert sieht. Aber dort finde ich es wichtig, auch festzuhalten, dass diese Personen ein Recht hatten, Nein zu sagen. Also es ist nicht so, dass es dieses investigative Fotografische ist, dass andere FotografInnen ihrer Zeit, und ich sage jetzt auch mal viele Fotografen, sehr ausgiebig verfolgt haben. Gall hat das nicht in dieser Form getan. Nicht über die Fotografie, sondern immer über die Kombination eigentlich mit dem Text und mit der Geschichte. Das war auch ein Grund, warum wir gefunden haben, es ist eben interessant, sie zu zeigen. Weil eigentlich geht es vor allem um das, was wir eben nicht sehen können über das Fotografische, sondern das, was als Erzählung dazukommt.
So die Intention darin überschreitet sie eigentlich die Grenzen, oder? Aber das Foto, das ist eher Beweismaterial von ihrer Intention, aber das Foto an sich ist ja nicht das, was exponiert.
Genau, ich glaube, ihre Lust am Verborgenen, ihre Lust am Verbotenen, wenn man so will, die zeigt sich über die Geschichte. Und in diesem Sinne ist sie eine Literatin, also ganz klar, sie ist Autorin, eine schreibende Künstlerin. Und ich denke, was der Grafikerin Julia Born extrem gut gelungen ist mit dieser Publikation, ist das Cover zum Beispiel, weil es eigentlich eben ziemlich viel darüber aussagt, wie Sophie Gall arbeitet. Denn etwas, was wir nie vergessen dürfen, ist, Sophie Gall ist Künstlerin und wer Sophie Gall ist als Privatperson und wer Sophie Gall ist als Künstlerin und ob diese Rollen unterschiedlich sind oder nicht, das wissen wir einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele, viele Betrachtende bei allen Ausstellungsprojekten in den letzten Jahren auch gerne immer wieder vergessen. Also Sophie Gall und Sophie Gall und Sophie Gall und Sophie Gall. Das ist ein bisschen wie Mani Matter und der Coiffeur-Spiegel. Eigentlich wissen wir nicht genau, mit wem wir sprechen, über wen wir sprechen. Und der Titel der Ausstellung und dann eben auch, wie das in der Publikation gehandhabt wurde, weist eigentlich konstant auch auf diese Ambivalenz hin. Overshare, und das wird ja auch im Eröffnungstext der Kuratorin erwähnt, dieser Begriff des Overshare, der kommt ja von Rachel Sykes, einer Literaturwissenschaftlerin, die davon ausgeht, dass Anfang dieser 2000er Jahre mit diesem, also Arise auch des Bloggings, also des Texteverfassens, die dann online publiziert werden, dass eigentlich dieses schon fast Genre quasi dann aufgekommen ist. Im Kontext von jungen Schreiberinnen. Es ist natürlich aber auch klar, dass, also egal ob wir jetzt zu Kerouac oder Bukowski zurückreisen, dieses Overshare, das ist ja überhaupt nicht neu. Die Frage war dann einfach, welche Kanäle haben diese Leute gewählt, um diese Texte publik zu machen? Und im Kontext von Sophie Gall ist das Overshare vielleicht gar nicht unbedingt so eine interessante Perspektive, denn die ganze Praxis besteht ja auch daraus, Informationen, die scheinbar oder eben nicht autobiografisch sind, immer wieder zu verwerten. Und in diesem Sinne, welcher Künstlerin, welchem Künstler kann man denn kein Overshare unterstellen? Also es ist klar, in der Rezeption, und das ist auch das, was Teil ist dieser Einleitung, ist es so, dass dieses Overshare, es ist sehr gegendert, es wird sehr oft eben Frauen zugeschrieben, dass sie zu viel teilen, intime Details, dass sich dann die Betrachtenden dann auch oft dadurch irgendwie, wie soll ich sagen, unangenehm berührt fühlen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie passend dass das ist, um jetzt weitergehend über Sophie Galls Werk nachzudenken. Gleichzeitig ist es ein kuratorischer Entscheid und aus diesen kann ich den auch betrachten, aber jetzt aus Sicht Fotomuseum Winterthur mit der Fotografie, dem Geschichtenerzählen, das Konzeptuelle dieser Praxis, ist es wie, es ist einfach ein Attribut.
Ich habe mich beim Titel dann auch gefragt, die Ausstellung war ja in Nordamerika zu sehen und das Laute, dass der Titel Overshare vielleicht mit sich bringt, ob dies auch im Kontext der nordamerikanischen Gesellschaft besser funktioniert und ob er hier in Europa überhaupt funktioniert hätte.
Ich denke, das ist eine interessante Beobachtung, auch deshalb, weil Sophie Galls Werk zwar in wichtigen amerikanischen Sammlungen vertreten ist, aber sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht eine große Übersichtsausstellung hatte. Also nicht in Nordamerika zumindest. Und deswegen, das macht wahrscheinlich Sinn. Und ich denke, das ist ja auch etwas sehr typisch Kuratorisches, dass man vielleicht so wie einen Einstiegspunkt wählt oder eine Tür wählt, durch die man gehen kann mit den Besuchenden. Und in diesem Sinne, ja, kann ich mir das auch gut vorstellen, das ist sehr schlüssig.
Was ja auch noch spannend ist, und ich glaube, da knüpft es schon an so etwas an, oder sie sagt ja, dass Sophie Gall auf den sozialen Netzwerken überhaupt nicht präsent ist.
Ja, also ich glaube auch, dieser Verweis greift ein bisschen kurz. Und ich bin auch der Ansicht, dass Künstlerinnen und Künstler, die zum Beispiel selbst vielleicht nicht online aktiv sind, ja durchaus online unterwegs sein können. Es ist eine Geschichtenerzählerin, die sich für Geschichten interessiert. Warum sollte sie nicht online sein?
Jetzt kommen wir zu einer Frage, die uns extrem interessiert. Und da muss ich jetzt vielleicht noch kurz anfügen, ihr seht das nicht, aber wir sitzen in einem Raum mit unglaublich vielen Publikationen, von welchen ganz viele auch vom Fotomuseum Winterthur selbst herausgegeben wurden. Ihr hattet diese große Übersichtsausstellung und ihr habt aber keine Publikation dazu gemacht.
Genau, das Fotomuseum hat eine Tradition des Buchmachens und ich würde auch sagen, dass es einer der Gründe ist, warum das Fotomuseum in den ersten 10 Jahren nach der Gründung 1993 international so bekannt geworden ist, weil Urs Stahel, der Gründungsdirektor, hat unglaublich viele Bücher wirklich international verschickt und das ist bis heute auch der Grund, warum viele Leute das Fotomuseum kennen, ohne dass sie selbst je in Winterthur waren. Als ich dann aber gekommen bin 2018, war ziemlich klar, dass wir diese Praxis des Büchermachens neu definieren wollen, neu definieren müssen, weil es, wie wir wissen, tolle Bücher machen kostet Geld. Und es war wie klar, wir müssen genau überlegen, welche Bücher machen wir in Zukunft und welche machen wir vielleicht nicht mehr. Weil es ist schon so, was du sagst, also es viele, viele Jahre hat man fast für jedes Ausstellungsprojekt eine Publikation realisiert. Da sind wir nicht alleine, das haben viele Kunstmuseen auch gemacht. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, wir mögen Bücher, wir sind aber auch der Ansicht, dass nicht jede fotografische Serie, nicht jede künstlerische Arbeit bedingt das Buch als Form, sondern es kann eben auch eine andere Form haben, eine Ausstellung, eine Online-Präsenz, vielleicht ist es auch eine Performance. Und bei Sophie Gall war es ganz klar, ich habe von Anfang an gewusst, ich möchte wirklich kein Buch machen, weil ich glaube, dass Sophie Gall keine Bücher braucht von Institutionen, sondern Sophie Gall ist eine Büchermacherin und Sophie Gall denkt auch in Buchform, wenn sie Arbeiten konzipiert. Und wenn ein Buch zu einer Ausstellung von Sophie Gall, dann würde ich einen sehr, sehr klassischen Reader machen wollen, also wirklich der das quasi so sezierend diese Praxis auseinandernimmt und dann wäre es nur Text, weil ich wirklich der Ansicht bin, ein Ausstellungskatalog, der hat nur bedingt eine Bedeutung, sowohl für die Besuchenden denn ich glaube, dass die Arbeiten sehr gut wirken im Raum und dass man in diesem Sinne auch dieses Gefühl und diese Atmosphäre nicht so einfach transportieren kann. Was ja Julia Born eben auch nicht gemacht hat in diesem Buch. Also ich finde, es hat diese Nüchternheit, die irgendwie sehr gut tut, und gleichzeitig sagt dieses Buch mir auch, er lebt es im Raum und vor allem schaut die Bücher an von Sophie Gall. Also das macht es vielleicht auch ein bisschen mit mir. Wir haben im Shop und auch in der Ausstellung haben wir eigentlich alle Titel, die noch verfügbar sind von Sophie Gall, waren präsent. Und wir haben auch sehr viele Bücher verkauft in dieser Zeit. Sophie Gall druckt Auflagen, die enorm hoch sind im Vergleich zu anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und es gibt ja auch Sammelnde, die Sophie Galls Bücher gesammelt haben und immer noch sammeln. Und insofern ist es wirklich wie ein eigenes Genre, ein eigenes Format. Und wo ich wirklich auch finde, da muss man als Kuratorin oder vielleicht auch als Institution diesen Schritt zurück machen und sagen, das macht sie einfach viel besser, als wir das je könnten.
Ich finde das schön, dass du jetzt gesagt hast, weil ich erinnere mich, dass dieser Ausstellungsbesuch damals in Winterthur, es war sehr intim und es hat mich berührt. Und so ist es auch mit der Publikation von Sophie Gall, die sind leise und fragil und man hat das Gefühl, man ist so eins zu eins gegenüber mit der Künstlerin.
Ja, genau. Ich denke auch, dass diese Buchseiten, die werden wie lebendig. Und sie werden lebendig, weil es ein Künstlerinnenbuch ist. Und deswegen, ja, es ist, ich finde das irgendwie wichtig, dass man auch sagen kann, nein, wir verzichten darauf. Wir machen dann lieber eine Publikation, wo wir finden, das bringt wirklich eine Erweiterung für das Publikum, für die Lesenden und nicht einfach, man macht einen klassischen Ausstellungskatalog, weil man das immer so gemacht hat.
Ja, in einem Interview beschreibt Julia Born die Begegnung mit Sophie Gall und eben dieser Frage, was für ein Buch machen wir, und auch diese Problematik, will ich ein Buch machen für jemand, der die Bücher macht? Und anscheinend hat eben Sophie Gall gesagt, ja, ich will eigentlich gar nichts mit dem Buch zu tun haben, aber ich möchte gerne einen Katalog haben und nicht ein Künstlerinnenbuch.
Ich denke auch, das liest man wirklich so. Und ich wurde auch schon mal angefragt von einem Independent Publisher, der ein Buch gemacht hat mit verschiedenen Abbildungen von Kunstwerken, die für ihn oder für dieses kuratorische Team eine Art so ikonischen Charakter hat. Und ich wurde dann angefragt, ob ich über ein Bild von Sophie Gall schreiben will. Und ich habe dann natürlich sofort Sophie geschrieben und gesagt, ich habe eine Anfrage gekriegt, die ich natürlich nicht wahrnehmen kann, weil ich würde nie über deine Bilder schreiben in dieser Form, sondern wahrscheinlich willst du das selber machen. Dann hat sie eine sehr, sehr witziges E-Mail geschrieben, in dem wirklich drin stand, quasi auch so ein bisschen gegenüber diesem Publisher, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee? Ein Bild von mir isoliert, ohne Text, das gibt es eigentlich gar nicht. Und ja, das fand ich auch sehr interessant, weil es war klar, also ich habe verstanden, dass ich nicht darüber schreiben kann, darf, will. Und Sophie Gall hat das aber wie auch überhaupt nicht verstanden, wie irgendjemand auf die Idee kommen könnte, dass das ein Thema sein kann. Weil es ist wirklich so, dass es gibt eigentlich nie nur das Bild.
Und wir haben jetzt mehrfach im Gespräch darüber gesprochen, dass das Fotomuseum Winterthur diese Tradition im Publizieren hat. Dieses Jahr besprechen wir auch im Podcast mehrere Fotobücher. Hierzu diese größere Frage, was ist denn eigentlich euer Zugang zum Medium Fotobuch seitens Fotomuseum Winterthur?
Ja, genau, super Frage. Auch deshalb, weil, wie gesagt, die Fotografie und das Fotobuch, lange Tradition, ihr kennt die besser als ich. Für uns ist es wirklich so, dass wir als Institution andere Bücher machen, als wenn jetzt zum Beispiel ich als Editor vielleicht ein Buch begleiten würde für eine Künstlerin oder mit einer Fotografin zusammen. Also wir denken wirklich im Buch als Erweiterung, als eigenständiges, komplexes Element, das in Relation steht zu einer Ausstellung, also wie so eine Docking Station, aber die muss eigenständig funktionieren, eben, dass man sie auch versteht, wenn man vielleicht eben nicht in Winterthur war. Und dass es wirklich etwas zeigt, erzählt, abbildet, das nicht in der Ausstellung ist. Und ich denke, es ist wichtig, dort immer wieder zu überlegen, welche Position nehme ich ein. Denn es gibt viele, viele, viele Fotobücher und ich finde, es gibt auch sehr viele Fotobücher, die ich jetzt nicht unbedingt so spannend finde. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es sehr viele Fotobücher, die eben etwas können, das eine Ausstellung zum Beispiel nicht kann. Wenn ein Buch es schafft, einen intimen Raum zu öffnen zwischen dieser künstlerischen Arbeit und der lesenden Person, ich denke, dann ist es wie geglückt. Und wenn das nicht glückt, dann ist es manchmal einfach auch ein Objekt, das sehr viele Seiten umfasst und sehr viel Mittel irgendwie erfordert hat, aber es passiert irgendwie nicht so viel damit. Und das ist hoch individuell und mega subjektiv, aber so ist das, so wie ich das beschreiben würde. Es ist eine Haltung, eine inhaltlich bedingte Sichtweise. Und dann ist es natürlich wirklich auch eine Frage der Ressourcen. Und ich denke schon auch, dass es wirklich viel mit so Privilegien zu tun hat und Möglichkeiten. Also manchmal, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland spreche, dann ist es wie so klar, es ist, man macht vielleicht nur noch für ein größeres Projekt pro Jahr eine Publikation und bei anderen Projekten weicht man auf andere Formate aus, einfach schlichtweg, weil man die Ressourcen nicht hat. Und manchmal denke ich, in diesem Kontext ist diese Verknappung eben nicht so schlecht.
Das Gespräch war ja bereits eine Art Metagespräch oder Reflexionsgespräch über das Buch selber, weil Nadine Wirtisbach nicht daran mitgearbeitet hat. Gab es uns einmal Raum, mit einer Expertin über das Buch zu sprechen?
Ja, genau. Was ich interessant fand, ist eben gemeinsam darüber nachzudenken, welche Bücher es braucht und welche es nicht braucht. Was ich jetzt auch spannend fand beim Gespräch in Winterthur, ist das klare Statement, dass ein Buch zu machen ein Privileg ist, was das Fotomuseum sehr lange gepflegt hat. Und das zeigt auch ein bisschen eine neue Denke mit einer neuen Direktorin, die halt überlegt, wie kann ich ein breites Publikum ansprechen? Ist das Buch wirklich das Medium, wo ich sehr viele Mittel reinstecke? Oder nutze ich die Ressourcen einfach für etwas anderes, das vielleicht mal ein ganz anderes Publikum anspricht?
Ja, das ist ja fast eine kulturpolitische Komponente, die da hineinkommt. Welche Publika spricht man wie an und wo setzt man die Prioritäten? Und ein zweiter Punkt, den Nadine Wirtisbach angesprochen hat oder eine Perspektive, die sie dazugeben konnte, die uns sonst verwirrt geblieben wäre. Sie kennt Sophie Gall als Person. Sie differenziert auch zwischen der künstlerischen Persona Sophie Gall und wer sie wirklich ist, was man eben, wie sie sagt, einfach nicht weiß schlussendlich. Dann auch, wie die Rezeption dieser Arbeit ist und sich verändert. Und ich glaube, diese Mehrperspektivigkeit war sehr interessant für mich, im Gespräch nochmal vertieft zu erfahren.
Ja, und regelmäßige HörerInnen unseres Podcasts wissen bereits, dass die allermeisten Episoden zwei Gespräche beinhalten.
Das zweite kommt und darin geht es um, wie diese Kapitel in dieses Buch kamen und was das System dahinter ist. Darüber haben wir mit Julia Born gesprochen. Julia Born ist Buchgestalterin aus Zürich und sie hat die Aufgabe übernommen, ein Buch für eine Buchkünstlerin zu gestalten. Julia Born ist dafür sicher eine sehr gute Person, denn sie hat einen starken Fokus auf der Buchgestaltung. Sie hat, genauso wie Jonas, in Amsterdam an der Gerrit Rietveld Akademie studiert, danach viele Jahre in Amsterdam gearbeitet und unterrichtet. Heute arbeitet und lebt sie wieder in Zürich. Ihre Arbeiten wurden auf verschiedenen Ebenen vom Bundesamt für Kultur ausgezeichnet, mehrfach mit dem Swiss Design Award, 2021 den Grand Prix Design und auch den Jan Tschichold-Preis, ganz spezifisch für Buchgestaltung, den erhielt sie 2011. Ihre Bücher werden regelmäßig bei den schönsten Schweizer Büchern ausgezeichnet. 2024, also der Jahrgang von Overshare, ist sie auch nicht nur mit diesem Buch vertreten, sondern auch mit Pauline Julier, A Single Universe. Julia Born, schön bist du hier bei uns. Sophie Gall ist eine französische Konzeptkünstlerin. Herausgeberin des Buches war das Walker Art Center. Wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich wurde kontaktiert von Mark Owens, der ist der Design Director im Walker Art Center. Und das Walker Art Center ist eigentlich bekannt für ihre hochkarätige Designabteilung, die gute Publikationen machen, auch die Ausstellungen designtechnisch versorgen. Und mit Mark habe ich schon mal vorher zusammengearbeitet und kannte meine Arbeit und hat lustigerweise, also gehört hat Sophie Gall, sofort an mich gedacht, was ich nachher auch noch überlegt habe, wieso wohl.
Was war die Begründung?
Die Begründung war, er kannte Bücher wie zum Beispiel das von Shannon Ebner oder das von Moira Davey. Das sind eigentlich Künstlerinnen, die sich stark mit Sprache auseinandersetzen oder in deren Werksprache eine dominante Rolle spielt. Und für Sophie Gall ist natürlich sind Texte und das quasi die Bilder eingebettet in Text ist eigentlich wie so zentral. Und deswegen dachte er, das ist ein Job für mich.
Du hast gesagt, eben das Walker Art Center, das pflegt den Diskurs auch sehr stark. Es hat zu dieser Publikation ein Interview gegeben und darin erzählst du eben, dass du dieses Buch, was hier auch auf dem Tisch liegt, von deinem Vater, glaube ich, zu Weihnachten bekommen hast. Sophie Gall Double Game. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich genau das gleiche Buch auch bekommen habe von meiner Mutter. Ich habe, glaube ich, irgendeine Pocket-Version von dem bekommen, habe es aber nirgends mehr gefunden. Was hat dich damals so an diesem Buch gepackt? Was hat dich daran fasziniert?
Ich war noch Studentin damals und ich glaube, ich war wahrscheinlich auf den ersten Anblick war ich total fasziniert von diesen ganzen Gadgets, die so ein bisschen die eingeschobenen Seiten, Silberdruck, das hat ja einige so recht physische Interventionen hier, die das normale Buchformat so ein bisschen sprengen oder erweitern. Also das ist sicher mal als Objekt hat es mich fasziniert. Dann hat es diese ziemlich kitschige Schlaufe drumherum. Also das hat mich immer ein bisschen genervt. Es ist auch mittlerweile total abgegriffen und man muss das Buch immer öffnen und schließen, aber irgendwie zeichnet sich dadurch sehr aus. Also es bleibt einem so in Erinnerung. In der Zeit habe ich lustigerweise selbst Arbeiten gemacht als Studentin, die, ich glaube, recht inspiriert waren von diesen sehr konzeptuellen Ansätzen, die sie hatte und auch Fotografie hier hat für mich eigentlich einen vor allem dokumentarischen Charakter. Wenn man durch die Seiten blättert, sind alles so Geschichten. Da liest man mal und dann irgendwie packt es einem, 12 oder 13 kommt die Person und dann, es ist wie so ein Skript, teilweise auch mit so Handschrift versehen und es hat etwas sehr Prozesshaftes. Es ist nicht so etwas Fixiertes, sondern man merkt, dass da andere Personen involviert sind. Und das, finde ich, ist extrem gut in diesem Buch enthalten. So. Ich fand es sehr zugänglich.
Sehr, sehr konzeptuell geprägt und gleichzeitig sehr zugänglich. Das ist so ein Mittelding, was nicht immer gegeben ist.
Ja, ich denke, die Werke von ihr lassen sich auch meistens, vielleicht auch eher das frühere Werk, sehr gut in wenigen Sätzen nacherzählen. Um was geht's eigentlich? Eines meiner Lieblingswerke, The Shadow, da hat ihre Mutter einen Privatdetektiv beauftragt, der sie beschattet. Das heißt, sie hat den ganzen Tag verbracht im Wissen, dass jemand sie irgendwo verfolgt. Und das hat diese Umkehrung von Rollen hat mich damals so, das hat mich so fasziniert. So eine einfache Idee. Und sie wird quasi zur Performerin und es hat mich sehr fasziniert. Ich denke, die Einfachheit steckt auch in wie die Arbeiten angelegt sind.
Wir haben jetzt einige Arbeiten erwähnt und du hast 3 Bücher mitgebracht von Sophie Gall und noch 2 von unserer Seite. Zu vielen Arbeiten gibt es eine Publikation. Was ist bei dir passiert, je mehr du diese Bücher kennengelernt hast?
Also ich muss noch vorausschicken, dass ich ihre Arbeit eigentlich nur aus Büchern kannte. Und dass ich eben finde, dass die Arbeit extrem gut lebt in Büchern und extrem gut vermittelt wird in Büchern. Irgendwie hatte ich das Gefühl dann in Paris, das war glaube ich vor 2 Jahren, dass das die erste wirklich umfassende Ausstellung war, die ich live gesehen habe von ihr. Und ich war ganz ehrlich gesagt etwas underwhelmed, fast so ein bisschen enttäuscht von gewissen Arbeiten, weil ich denke, dass sie im Ausstellungskontext oft etwas so sehr Objekthaftes kriegen und sie hat auch oft die Tendenz, flache Dinge wie Dokumente oder irgendwie auch Fotos so zu inszenieren im Raum, dass sie wirklich schon fast zu Skulpturen werden. Und ich habe gemerkt, dass das jetzt ist völlig persönlich, dass ich das einfach nicht brauche, um diese Arbeit zu rezipieren. Und all diese zusätzlichen Artist-Books, die ich dann in meiner Recherche entweder gekriegt habe, also Walker hat mir eine ganze Amazon-Sendung geschickt von irgendwie 7, 8 so Büchern. Und ich war an der ZHDK-Bibliothek, habe ich noch einfach die ganzen Bestände geschaut, was sie haben. Und ich habe insgesamt wahrscheinlich etwa 15, 20 Bücher gesehen. Und das war ganz wichtig für meine, für meinen Prozess, also als Auftakt. Weil der Hauptbestandteil dieser Artist Books hat etwas recht Manieriertes. Dem wollte ich entgegenwirken. Beziehungsweise ich war extrem froh, dass ich dachte, ich sehe das ein bisschen anders und vielleicht habe ich jetzt hier mit diesem Buch die Möglichkeit, das auf meine Art zu präsentieren.
Ihre Ansage war ganz klar, mache nicht ein Künstlerbuch, sondern eben einen Katalog. War das auch eine Befreiung, das zu hören?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal habe ich das Buch parallel zur Ausstellung konzipiert. Das passiert noch oft, wenn die Bücher auf die Eröffnung fertig sein müssen, wie das zum Beispiel auch bei Pauline Julie der Fall war. Dann ist das ein paralleler Prozess, der sehr spannend sein kann. Manchmal ist es vielleicht weniger wichtig oder relevant, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Aber in dem Fall fand ich das kuratorische Konzept von Henriette Huldisch eigentlich sehr hilfreich, weil sie hat diese vier Kapitel auch benannt. Das heißt, kannst du es kurz...
The Spy, The Protagonist, The End und The Beginning.
Genau. Und das ist eigentlich der Aufbau der Ausstellung und das Ende kommt vor dem Beginning. So diese Geschichten. Ich habe dann gearbeitet mit diesen gefärbten Hintergründen und sie wiederum hat das dann aufgenommen in die Ausstellung. Also da hat wie so eine Art Wechselwirkung stattgefunden, wie wir die Dinge entwickelt haben. Und ich fand einfach ihre, wie sie das strukturiert hat, sehr hilfreich, um für mich so in Kapiteln zu denken. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, sie hat mir eigentlich diesen Auftrag gegeben. Also Henriette, die Chefkuratorin vom Walker und Kuratorin der Ausstellung. Und ich habe eigentlich insistiert, Sophie Kall kennenzulernen, weil ich, wenn die Menschen noch leben, natürlich gerne einen Austausch habe mit ihnen. Und ich wusste, dass diese Ausstellung in Paris ist und Henriette hat gesagt, sie geht dahin, um sich mit ihr zu treffen. Und so hat sie mich da eigentlich so ein bisschen selbst eingeladen. Und es war lustig, weil ich die Idee, den Ausstellungskatalog zu machen, kam von Walker und nicht von Sophie Kall. Und ganz zu Beginn, also war wirklich quasi erster, zweiter, dritter Satz, hat sie ganz klar gemacht, das ist ein Ausstellungskatalog. Für die Artist Book habe ich meine zwei, drei Designerinnen, mit denen ich arbeite, und du hast freie Hand, das ist euer Buch. Sie hat das auch immer so gesagt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht, sie hat natürlich irgendwie sich da ein paar Mal dazwischen geschaltet, aber für mich war es in der Tat befreiend, weil ich auch gemerkt habe, ihre Bücher sind sehr, sehr orchestriert und sehr konstruiert. Und insofern war ich natürlich froh, dass sie eigentlich lediglich unsere oder meine Umsetzung angeschaut hat, um zu schauen, ob das für sie stimmt so. Weil ich musste ja teilweise auch viele der Arbeiten abkürzen. Ich habe sie quasi nur so ein bisschen angespielt, weil einige sind wirklich lange Serien von Bildern und so. Und ich habe selbst die Dinge ausgewählt, die Bilder. Und dann war es mir wichtig irgendwie, dass sie das anschaut und quasi...
freigibt.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, dass du aufgrund der bestehenden Artist Books für dich klar war, dass du es anders machen würdest. Gab es so wie eine Leitidee?
Eigentlich die größte Challenge für mich war, zu überlegen, was das alles für unterschiedliche Dokumente sind oder Objekte auch teilweise, die ihre Arbeit ausmachen. Und wie die unterschiedlichen Dokumente, wie die im Buch als unterschiedlich wahrgenommen werden können. Und wieso die Dreidimensionalität der zweidimensionalen Dinge, wie zum Beispiel ein Blatt Papier, wie unterscheidet sich ein Report von einem Tagebuch, von einem E-Mail, von einer Caption, also einer Bildunterschrift? Mir war es wichtig, irgendwie so eine Art Sprache zu finden oder eine visuelles System vielleicht. Text auf Weiß, Text auf Grau, Umrahmungen. Das hat alles eigentlich so, sind unterschiedliche Träger. Und also was man hier auch sieht, vielleicht auch in diesem Foldout ziemlich gut. Also das ist wirklich eine fast 1:1 Rekonstruktion von wie das ausgestellt war in Paris. Das sind die Texte, die sie ja teilweise auch einrahmt. Die druckt sie groß aus, nämlich wie so Prints, und die rahmt sie ein und die hängt sie dann an die Wand. Also das heißt, es wird dann wirklich zum Objekt. Und mir war das wichtig, dass das als Rahmen gerahmt im Buch erscheint. Ich habe teilweise versucht, ziemlich nahe an der Ausstellung zu bleiben, was so ein bisschen 1:1 grafisch übersetzt, weil ich eigentlich wichtig finde, wie sie die Dinge inszeniert. Und man merkt, dass es wirklich Bilder sind, aber trotzdem wollte ich, dass es nicht einfach Text ist.
Sophie Gall fungiert als Geschichtenerzählerin und diese Geschichten erzählt sie in den Ausstellungen oder in ihren Büchern. Diese Geschichten anzuschneiden im Buch, darfst du ja nicht zum Beispiel nach Medien sortieren oder so. Du musst ja eine Art die Narration einhalten und trotzdem erzählst du nicht die gleiche Geschichte, wie Sophie Gall direkt in ihrer Arbeit erzählt. Also
genau. Das ist, weil da sind so viele Schritte dazwischen, weil sie ja schon eine Erzählerin ist, oft. Und es ist ja auch immer ihre Stimme am Anfang. Diese Intros, die habe ich aus einem anderen Buch, vielleicht ihr berühmtestes Buch von Feide, und es ist so ein bisschen puffy Cover und so ihr Porträt und es ist richtig dick und es ist, glaube ich, fast eine Anthologie, also oder fast ein Katalog Raisonné von allem, was sie gemacht hat, und jede einzelne Arbeit wird dort in der Ich-Form introduziert und ich fand das extrem genial und die habe ich dann eigentlich kopiert, die habe ich übernommen. Aber ja, die unterschiedlichen Stimmen, die Stimme des Detektivs, ihre eigene Stimme oder jemand, der ihr eine E-Mail schreibt und so, das muss man irgendwie unterscheiden.
In ihren eigenen Büchern illustriert sie das ziemlich stark. Sagen wir, das Materielle hilft ihr, das alles zu unterscheiden. Und du hast eigentlich eine relativ schlichte Materialwahl und du hast 4-5 Sonderfarben, aber es gibt keine Folienprägung, es gibt keine Silber, Gold, ja nicht zu nahe an ihren eigenen.
Ja, also das siehst du sehr richtig. Ich habe das schon wahrscheinlich als Reaktion gemacht auf viele dieser Bücher, die ich gesehen habe. Die waren echt gespickt mit direkten visuellen Übersetzungen, das Hotel mit dem Textil, mit der Tapete an der Wand, an einem Cover und das Guckloch. Ich fand es teilweise wirklich schon fast ein bisschen, das hat mich richtig gestört und ich fand es deswegen umso wichtiger, eigentlich eben all das zurückzunehmen. Und auch das Format ist vielleicht relativ auffällig, weil viele ihrer Bücher so ein bisschen das literarische Büchlein-Format intim haben, intim, genau, so ein Roman fast. Also es ist ja auch, ihre Arbeit ist sehr in der Literatur irgendwie verankert. Und ich wollte aber explizit etwas wie eine Art Magazin machen, wo man wie ein ganzes Buch auf dem großen Format abbilden könnte, wenn man müsste. Also dass es wirklich so eine Art Spielfläche wird, die ein bisschen mehr bietet.
Das ist eine Detailfrage, aber die Farbwahl an und für sich, gab es da eine Orientierungs...
Nein, Intuition. Das habe ich immer, also ich mache gewisse Dinge immer extrem intuitiv. Es gibt nicht für alles eine Erklärung.
Ich verbinde Sophie Galls Werk sehr viel mit Schwarz-Weiß halt. Mhm. Und darum hat es mich umso mehr überrascht, glaube ich, dass es so farbig ist.
Aber das ist nur das frühe Werk. Ja. Das neue Werk ist total farbig.
Das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht nochmal einen Sprung zurück. Es gab diese Parallelität von Ausstellung und Katalog. Und das habe ich an eine andere Arbeit von dir gedacht. Title of the Show, vielleicht schnell erklärt, ist eine Ausstellung von Arbeiten von dir und da hast du ein Seitenlayout auf Wände einer Galerie in Leipzig montieren lassen, die abfotografieren lassen und die Ausstellung wurde so wirklich 1:1 randabfallend in ein Buch umgesetzt. War diese Arbeit irgendwie auch im Kopf, als du das konzipiert hast oder war das so total losgelöst?
Auf jeden Fall, vielleicht nicht jetzt unbedingt spezifisch die Arbeit, aber vielleicht die Auseinandersetzung über Raum, Buch, Inhalt und wie man das liest, Fragen zu Dokumentation und so weiter. Title of the Show war wahrscheinlich so ein klares, wie soll ich sagen, Statement in der Thematik, aber es kamen einige weitere Publikationen dazu, die sich eigentlich mit dem auseinandergesetzt haben. Ein oder zwei Jahre später habe ich ein Buch gemacht mit Laurenz Brunner zusammen für Scheltens und Abenes Fotografenduo in Amsterdam, für die auch ein Ausstellungskatalog konzipiert werden musste, der ebenfalls zur Eröffnung da sein musste. Und sie hatten ihre Ausstellung mit einem sehr gut gemachten Modell konzipiert. Und das war ebenfalls ein paralleler Prozess. Und das haben wir dann so weit getrieben, dass wir die ganze Ausstellung haben rendern lassen, also mit CGI, anhand von einem architektonischen Plan vom Museum. Und eigentlich wurde das dann fast zum Werkzeug von den beiden, wie sie ihre Ausstellung gemacht haben. Und wir haben dann eigentlich letztendlich eine Art filmischer Durchgang durch dieses 3D-Modell und haben eigentlich Screenshots. Das waren dann die Buchseiten. Das ist eigentlich wie so eine Weiterführung von dem. Und ich glaube, dass Ausstellungskataloge, das ist immer eine Frage der Zeitlichkeit. Also habe ich die Ausstellung schon gesehen? Habe ich die Chance gehabt, die Ausstellung zu sehen? Weil die Ausstellung an sich ja immer auch eine Form ist von der Künstlerin oder Kuratorin oder beiden zusammen, die ein Statement ist und die Hinweise gibt, über wie das Werk gelesen sein will oder muss. Und wenn es die Ausstellung gibt, dann ist natürlich super, wenn ich das sehe und irgendwie dann überlegen kann, wie überträgt die sich aufs Buch. Ein anderes Beispiel ist Miriam Kahn. Sie hat einen Preis gewonnen und hat eine große Retrospektive gekriegt im Museum Siegen. Also sie hat insgesamt 14 Räume gehabt und sie hat die Räume extrem präzise kuratiert. Und es war quasi pro Raum eine Arbeit. Und dann war für mich wie so klar, das sind so Gefäße, das sind wir hier die Kapitel. Das sind so Gefäße, die eigentlich schon fast abgeschlossen, also nicht mit Türen natürlich, aber mehr so einzelne Behälter. So bin ich gekommen auf diese Idee von diesen Mappen. Jeder Raum eine Mappe und die Architektur oder die Sequenz findet so den Eingang ins Buch, aber nicht immer. Manchmal hat es gar nichts damit zu tun.
Ja, wenn natürlich im Vorfeld schon so viel Denk- und Layout-Arbeit gemacht wurde, ist das einfach ein guter Anknüpfungspunkt. Genau. Aber es ist nicht bei jeder Ausstellung die gleiche Verdichtung im Konzept der Ausstellung.
Und Miriam Kahn ist ja auch extrem präzise, wie sie ihre Arbeiten hängt. Also zum Beispiel sind ja immer alle Bilder mit Menschen drauf, sind auf die Augen, auf Augenhöhe. Es geht um so eine sehr physische Erfahrung vom Werk. Und ich finde, die macht auch so extrem interessante Layouts an den Wänden. Und das war für mich klar, das übernehme ich. Da muss ich überhaupt nicht irgendwie noch mein eigenes Layout machen. Ihr Layout ist 100-mal besser. Bei Sophie Gall ist es teilweise, wie sie jetzt gerade diese Wand, diese Übersichtswand, ist auch so extrem anekdotisch teilweise. Oder diese Autobiographies mit diesen, das kleine Bild oben und das große unten so an die Wand gelehnt, das sind eigentlich wie so Menschenkörper, das ist immer Kopf und Körper. Und das ist dann klar, das ist für mich eigentlich fast Teil der Arbeit, die ich dann übernehmen möchte.
Hast du eine Reaktion von ihr bekommen, als sie das Buch gesehen hat? Oder was war ihr erster Impuls?
Ich habe da so still im Kämmerchen irgendwie das gemacht. Oder Henriette hat ihr, glaube ich, mal so ein bisschen Sample-PDFs geschickt, einfach um so ein bisschen, dass sie so ein bisschen spürt, die Richtung, wo es hingeht. Fand sie gut. Sie ist recht knapp. Es war eben auch lustig, weil sie zu Beginn von unserem Treffen hat sie gesagt, ich werde nichts dazu sagen. Also du machst dein Ding. Und das ist einerseits natürlich Freiheit, andererseits ist es auch eine große Verantwortung, wo du dann denkst, ja, sie wird dann am Schluss schon etwas zu sagen haben, weil ich habe sie dann auch erlebt an dem Tag, wie sie teilweise mit anderen Menschen geredet hat. Und dachte ich so, bin mal gespannt, wie das wird. Aber ich finde, sie war ermutigend und sehr positiv und es war eigentlich sehr, sehr angenehm in dem Sinne. Also es war minimalen Kontakt. Sie hat ganz klar einfach gesagt, das ist das Buch vom Walker Art Center. Meine Arbeit ist halt irgendwie das Subjekt, aber es ist nicht meine Arbeit, die hier quasi direkt spricht. Es ist über die Arbeit, über die Ausstellung. Das Thema Overshare, der Titel vom Buch, den ich irgendwie recht interessant finde, den hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Die Idee eigentlich, Sophie Gall in der heutigen Zeit zu zeigen, so sehr umfassend, das ist eigentlich wie so das wichtigste Motiv der Ausstellung. Wie rezipiert man ihre Arbeit zu Themen wie Privacy und die ganzen Dinge, die natürlich heutzutage in einem komplett anderen Kontext stehen mit Social Media. Sie ist ja auch nicht auf Social Media übrigens. Wie rezipiert man die Arbeit aus heutiger Perspektive? Das war quasi das Grundmotiv. Und das fand ich immer schon sehr interessant.
Also wir haben jetzt auch viel über andere Bücher gesprochen, die du angeschaut hast, die du schon selbst gemacht hast. Und ich kann mich noch erinnern an eine Aufgabe, die du einer Klasse von holländischen Studentinnen gegeben hattest, ein schönstes Schweizer Buch zu redesignen. Und die Klasse war damals auch bei uns im Studio und ich war verblüfft damals, wie gut ich es fand oder wir es als Studio fanden, was sie daraus gemacht hatten. Machst du das bei dir selbst auch so im Nachhinein?
Für mich ist ein Buch eigentlich immer one take on something. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich nicht kritisch zurückblicke auf die Bücher, die ich gemacht habe. Ich habe auch in Retrospektiv Bücher, die mir immer noch sehr am Herzen liegen und andere, wo ich ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu habe, aus unterschiedlichen Gründen, klar. Aber ich fand es sehr interessant in dem Zusammenhang mit dem Rietveld-Assignment. Also das hat damals auch noch andere Gründe gehabt. Die Rietveld-Studierenden kamen nach Zürich für 6 Wochen und waren quasi so Gast hier in diesem Setting. Und wir hatten ein Programm mit ihnen, Unterricht und so weiter. Und wir haben sie natürlich auch dann bekannt gemacht, ein bisschen die Design-Szene und nicht nur Design, sondern ein bisschen breiter. Und diese Mystifizierung oder die Aura von die schönsten Schweizer Bücher, das ist auch in Holland, also zumindest damals, jetzt einige Jahre her. Ja, das halt irgendwie schon bis dorthin auch. Und ich fand das eigentlich genau deswegen interessant, weil es so eine Art demystifizierende Übung war. Es war eigentlich eine totale Anmaßung, zu sagen, redesign the most beautiful Swiss books. Es war ein bisschen natürlich mit einem Lächeln. Und wenn man so ein bisschen unmögliche Aufgaben anpackt, kommt was Geniales dabei raus, oder? Wenn man denkt, ich kann das nicht besser machen, aber eigentlich waren die meisten Bücher dann wirklich besser. Anders. Nee, ich würde nicht sagen besser, weil das ging überhaupt nicht um gut und besser und schlechter, sondern es war einfach anders und wahrscheinlich habe ich das auch so gut gefunden. Das war wie so a take on something. Und das ist immer so eine Möglichkeit von ganz vielen. Das kriegt eine Form und diese Form ist ein Vorschlag. Und es gibt viele Vorschläge und die sind ebenbürtig oder teilweise sogar noch besser oder interessanter oder so.
Oder auch einfach näher oder weiter entfernt vom eigenen Geschmack.
Das Jurierte und dieses Judgment, das haftet ja auch dem Wettbewerb immer noch an, ist ja klar. Alles, was irgendwie so durch so einen Juryprozess geht, gewisse Bücher sind dabei, andere nicht. Und wir wissen alle, dass viele geniale Bücher nicht ausgezeichnet worden sind oder werden, ist auch logisch. Es ging vielleicht auch so ein bisschen darum, diese Aura so ein bisschen zu durchbrechen oder so.
Als allerletzte Frage, jetzt auch losgelöst vom Wettbewerb, was ist für dich, vielleicht nicht als Gestalterin, sondern als Privatperson, wenn man das trennen kann, ein schönes Buch?
Ein schönes Buch? Ich glaube, es hat mit Ehrlichkeit zu tun. Ehrlichkeit klingt so ein bisschen moralisch, so meine ich das nicht. Aber es hat zu tun mit, dass ich das Buch anschaue und denke, so muss es sein, so ist es gut. Und nicht, so muss es sein und es hätte nicht anders sein können, wie wir jetzt gerade vorher besprochen haben, sondern es hat wie seine Berechtigung, wie es ist. Und das ist oft gar nicht so schön im Sinne von ästhetisch meinem Geschmack entsprechend. Ich sammle auch keine Bücher mehr, das habe ich früher gemacht. Und ich habe die Bücher viel öfter nach so einem Kriterium von schön oder das ist jetzt total schön gestaltet oder schöne Materialien und so. Und das ist komplett anders geworden. Also ich kaufe die Bücher eigentlich nur noch, wenn mich der Inhalt natürlich anspricht, aber schon auch, wenn ich das Gefühl habe, das muss jetzt bei mir bleiben, das Buch irgendwie. Das werde ich sicher mehr als einmal anschauen. Ich glaube, ich bin recht schnell fast ein bisschen abgeneigt von in Anführungszeichen schönen Büchern, weil ich muss schon sagen, dass auch gerade hier in der Schweiz werden, also das Niveau ist wirklich hoch, also von Gestaltung, Produktion, also wirklich, also ich habe das auch schon ein bisschen vergleichen können mit anderen Gegenden oder Ländern oder so und dass es eigentlich innerhalb von diesem Pulk an Schönheit sind es wahrscheinlich doch immer auch Bücher, die mich irgendwie irritieren, wo es etwas gibt, was vielleicht nicht ganz so schön ist oder nicht so stimmt. dieses zu Perfekte und die Typografie stimmt dann auch noch so überein und was weiß ich, es ist perfekt gemacht und perfekte Papierwahl und super gedruckt und so, das ist eigentlich schon fast argwöhnisch oder so.
Ich kannte Sophie Gall ja wirklich zuerst eigentlich über ihre Bücher, über die kleinen Artist Books. Und das ging euch ja ganz ähnlich. Und ich fand es spannend, dass sie es als gute Möglichkeit sah, zu zeigen, wie man mit diesem künstlerischen Material anders umgehen könnte, als die Künstlerin es selbst macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ziemlich viel Mut braucht, jemandem so eine Gegenposition zu präsentieren.
Ja, das scheint am Anfang vielleicht schwierig, aber man kann es auch anders betrachten. Es gibt ganz viele Sachen, die sie einfach nicht machen wollte oder durfte. Und ich glaube, wenn du das Projekt wie von der anderen Seite beleuchtest und sagst, okay, Sophie Gall selbst hat das schon gemacht, mach das, mach das, mach das, und dann entscheidest, das mache ich alles nicht, dann hast du eigentlich ein ganz klares Briefing und bist eher vielleicht getrieben von Sachen, die du nicht kopieren willst. Und das reduziert die Möglichkeiten und vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, sich da zu stark dem Werk der Künstlerin selber zu nähern. Das fand ich eigentlich auch sehr spannend, quasi die Definition des Briefings durchs Negativ. So.
Julia nannte das ja einen manierierten Umgang, den Sophie Gall hat, und den hat sie ja nicht komplett aus meiner Sicht negiert.
Ja, negiert, oder zumindest wenn man andere Bücher von ihr sieht, wo es vielleicht ein paar mehr Tricks drin hat. Ich denke, im Gespräch hat man auch sehr stark gemerkt, dass sie sich mit inhaltlichen Sachen befasst hat und sich da auch eingemischt hat. Bei der Auswahl von Bildern hatte sie einen großen Einfluss. Sie hat Texte genommen von anderen Büchern und dort integriert. Da ist vielleicht die eigene Definition der Rolle der Gestalterin, des Gestalters eine ganz andere, und da sind andere Qualitäten gefragt als jetzt rein gestalterisch. Was mich auch interessiert hat im Gespräch, ist, dass man merkt, dass nach und nach über ganz viele Jahre, über ganz viele Buchprojekte eine Art Spezialisierung stattfindet. Sie hat schon mehrere Bücher gemacht über Künstlerinnen, bei deren Werk die Sprache ganz stark im Zentrum ist, und da kommen immer wieder neue dazu.
Ja, oder wie wir uns einfach über das Machen spezialisieren, auch wenn das vielleicht vorher gar nicht der Plan war. Ungeplante Spezialisierung oder so.
Was man gemerkt hat, sowohl bei Julia Born als auch bei Nadine Wittlisbach, ist dieses Unbehagen für Sophie Gall, ein Buch zu machen. Und beide haben das auf ihre eigene Art beantwortet. Nadine als Kuratorin hat die Entscheidung gefasst, gar kein Buch zu machen. Und Julia hat die Entscheidung gefasst, einfach eine klare Kontraposition zu machen. Und das finde ich eigentlich spannend.
Und jetzt ist es auch schon wieder so weit, wie in jeder Episode kommt noch eine Stimme dazu, und zwar die der Jury.
Obwohl das Werk der bekannten Foto-, Video- und Installationskünstlerin schon in vielen Büchern gezeigt wurde, überrascht die Gestaltung dieses Übersichtskatalogs mit einer neuen Sicht. Die gegen 20 Arbeiten aus 45 Jahren sind in 4 thematische Kapitel unterteilt, die sich durch 4 verschiedene Pastelltöne des Papiers unterscheiden. Innerhalb der Kapitel werden die Werke in chronologischer Abfolge gezeigt. Und jedes wird durch eine identisch strukturierte Titelseite mit 3 grafischen Elementen eingeführt. Der Werktitel erscheint zuoberst in einem Kasten mit breitem, grau-weißem Rand. In der Mitte der Seite steht eine kurze Werkbeschreibung in einem Kasten mit dünner Linie. Und am unteren Seitenrand folgen die technischen Angaben. Nach der Titelseite variiert die Präsentation der jeweiligen Arbeiten dann von Fall zu Fall, wobei oft die Ausstellungspraxis mit reflektiert wird. So orientieren sich viele Seitenarrangements von Bildern und Texten an der Anordnung im Museum, und zahlreiche weitere Kästen mit breiten grau-weißen Rahmen verweisen auf gerahmte Hängung. Rein visuelle Arbeiten erscheinen auch im Katalog ohne Textbegleitung, und Filmstills sind auf schwarzen Seiten gruppiert. Die zugleich variantenreiche und strukturierte Darstellung ermöglicht es, jede Arbeit in ihrer eigenständigen Form aufs Genaueste zu betrachten. So kommen die verschiedenen Balanceakte sehr gut zur Geltung, die die Künstlerin zwischen Intimität und Veröffentlichung, zwischen Neugier und unangenehmen Einsichten inszeniert. 5 Schriften, die für 5 Arten von Texten eingesetzt werden, visualisieren die Komplexität des Katalogs ebenso wie die starke Präsenz der Gestaltung, ohne dass die Vielstimmigkeit überfordernd wirkt. Das Gleichgewicht zwischen gestalterischer Freiheit und Ordnung ist beeindruckend.
Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Wenn ihr mehr über die ExpertInnen oder über Sophie Gall erfahren möchtet, findet ihr wie immer alle Links und Infos in unseren Shownotes. Ihr könnt uns auf nichtnurschön.ch eine Rückmeldung hinterlassen und dort, wie auch auf Apple Podcasts und Spotify, findet ihr all unsere Folgen.
Das nächste Mal sprechen wir hier über das schönste Buch der Welt. Es geht um die Geschichte der Textilindustrie in der Ostschweiz und wie eine künstlerische Intervention diese reaktiviert hat.